Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Folge 2 aus der Rubrik Let's Free, und wir dürfen mal wieder in einem Mikrofon zusammensprechen, Björn, weil wir einen Gast haben, einen weiblichen Gast. Deswegen erstmal hallo Björn, wie geht's dir?
Mir geht's Weltklasse und ich freue mich sehr auf die Folge. Ich bin mal gespannt, auf was wir hinausgehen. Das ist eine sehr intensive Folge, glaube ich. Aber jetzt begrüßen wir doch als allererstes unseren Gast, und zwar die Bella. Hallo Bella.
Hallo, hallo Björn, hallo Flo.
Hallo, wie geht's dir denn, Bella?
Mir geht es auch ganz wundervoll, nachdem ich hier gerade die Möglichkeit hatte, eine wundervolle Meditationsfolge mit euch aufzunehmen. Ja, und ich freue mich auch richtig auf die Folge. Ich glaube, dass hier gleich schöne Diskussionen entstehen. Habe ich Bock drauf.
Ja, es ist sehr spannend, Bella, weil wir jetzt eben gerade vielleicht für unseren Gemütszustand, also wir hatten gerade zwei wundervolle Meditationsfolgen und durften ja selber durchführen, und dementsprechend waren wir auch tief entspannt. Und jetzt das Thema Krieg. Boah, da kommt die Gänsehaut auf.
Die Gänsehaut.
Schön. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich freue mich drauf. Ich glaube, um das jetzt halt so ein bisschen noch vorher zu erklären, also Let's Free, ihr kennt die Rubrik ja schon. Das ist die Rubrik, wo Björn und ich uns quasi so ein Überthema geben und dann mehr oder weniger aus komplett der Kalten reinschießen und sehr viele Gedanken einfach steuern und an euch weitertragen und Dinge auch aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und jetzt haben wir uns heute oder mit Bella vor ein paar Wochen und Tagen schon darauf verständigt, dass wir gerne über Krieg sprechen möchten und das Ganze so ein bisschen aus verschiedenen Bereichen beleuchten möchten. Für euch zum Verständnis, ich glaube, das darf man vorher sagen, dass wir das Thema diskutieren und auch verschiedene Rollen einnehmen, beziehungsweise das Thema auch einfach sehr, sehr breit gefächert beleuchten. Also das heißt jetzt nicht nur, weil wir Fakten an den Tag bringen oder Sachen sagen, dass das unsere persönliche Meinung ist. Also wir sagen auch, das sage ich jetzt vorher, wenn wir unsere persönliche Meinung sagen, dass wir das vorher klar kennzeichnen oder klar eben sagen, okay, das ist jetzt unsere persönliche Meinung dazu. Seid ihr damit komfort?
Damit bin ich absolut komfort.
Yes, gehen wir auf jeden Fall mit. Ja, das Thema Krieg, Flo und Bella, ist ja ein Thema, das extrem einschränken kann. Deswegen passt es natürlich auch zu dem Freiheitsbegriff. Es spielt, glaube ich, eine Rolle, wie aktuell extrem natürlich der Ukraine-Krieg, der uns seit langer Zeit auch belastet, aber auch in anderen Regionen in der Welt. Wenn ich jetzt nach Israel schaue, da gab es auch leider schlimme Angriffe, wenn wir in den Gazastreifen hineingucken, und insgesamt eine sehr angespannte Lage, natürlich auch zusammenhängend mit einem Wechsel der US-Regierung, der natürlich nochmal auch irgendwo auch eine Art, ich möchte nicht Krieg sagen, aber auf jeden Fall eine andere Haltung zu Europa an den Tag gelegt hat. Und wir natürlich intern in Deutschland auch nochmal einen großen Machtwechsel hatten, jetzt mit der CDU, CSU, mit der SPD dran und die Ampel jetzt abgelöst und da eigentlich auch nochmal, ja, ich sag mal, eine neue Perspektive und vielleicht auch Haltung an den Tag legen, anhand allein an Äußerungen oder auch Aktivitäten. Also es passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und nochmal anschließend an dem, was der Flo sagt, es geht hier auch nicht darum bei uns, dass wir irgendeine Partei als besser befinden werden, sondern wir werden möglichst versuchen, eben Positionen unterschiedlich darzustellen und eben die eigene Meinung sonst immer sehr klar auch zu kennzeichnen. Bella, als Gast jetzt zum Thema Krieg, dann würde ich vielleicht mal das Wort erstmal an dich abgeben. Was sind denn deine Gedanken, wenn du dich damit jetzt beschäftigen darfst?
Ja, sehr gerne. Was sind meine Gedanken, wenn ich mich dazu jetzt beschäftigen darf? Wir greifen direkt mal ein bisschen weiter. Ich beschäftige mich mein ganzes Leben lang schon damit, weil meine Mama aus Israel kommt, ich viel Familie in Israel habe, viel Freunde und dementsprechend einfach mit dem Land, der Kultur, der Sprache, allem, was dahinter steckt, und dementsprechend natürlich auch dem Krieg, der dahinter steckt, ja, immer schon aufgewachsen bin. Von dem her würde ich sagen, dass dieser ganze Israel-Konflikt quasi auch einfach ein großer Teil meines Lebens und auch teilweise ein großer Teil von, sag ich mal, verschiedenen Erfahrungen und Prägungen in meinem Leben definitiv geworden ist. Und am meisten auch meine Haltung zu Krieg geprägt hat, und ich auf die Art und Weise in vielen Etappen in mir selbst immer wieder mit diesem Thema quasi in Konfrontation komme und immer wieder dafür einen Weg oder eine Lösung finden durfte und wahrscheinlich auch weiterhin noch darf.
Wie ist denn deine aktuelle Position zu Krieg? Was löst das vielleicht auch in dir aus? Welche Gedanken kommen dir da hoch?
Der Gedanke, der immer schon hochgekommen ist, deshalb ist es kein neuer Gedanke, ist, dass ich immer schon mit dem Gedanken umgehen, ich sag jetzt mal bewusst, musste, weil zu einem etwas jüngeren Zeitpunkt in meinem Leben glaube ich nicht, dass ich die Haltung dazu hatte, dass ich mich damit auseinandersetzen darf und dadurch lernen darf und so weiter, dass ich damit umgehen musste, zu sagen, ich habe Familie, die ich wortwörtlich einfach gottlos liebe, genauso wie Freunde, die dort leben, die sehr oft keine Sicherheit um sich herum haben. Und vor allem ich zu dieser Sicherheit auch überhaupt nichts beitragen kann, weil ich einfach nicht in dem Land vor Ort auch bin und weil ich letztendlich, also weil da natürlich viel, viel höhere Mächte und Weltmächte rumspielen. Wenn ich könnte, dann würde ich das sehr gerne ganz schnell lösen, so, ne? Also Spread Love und Peace und so, das bin absolut ich. Ist wahrscheinlich dadurch auch einfach nochmal sehr verstärkt, dass es so ein Thema bei mir ist, was ich immer wieder einfließen lasse, dass ich einfach sehr dafür stehe, sehr viel Liebe und sehr viel Frieden zu verbreiten. Aber genau, also ist ein Thema, was immer schon da war, was immer wieder mich entweder herausgefordert hat oder vielleicht auch in Momenten wirklich sehr attackiert hat.
Welche Gefühle löst denn das Ganze bei dir aus, Flo? Wir haben ja die Thematik, dass der Krieg mehr und mehr natürlich auch einen Rahmen in Deutschland einnimmt, auch in der Wortwahl. Ich finde, das kristallisiert sich schon sehr klar raus aus den Medien, aber auch von unseren verantwortlichen Politikern, dass so eine Art, ja, ich sag mal, auf jeden Fall Mobilisierung für den Krieg, für Rüstung, für Waffen getan wird, jetzt eben auch mit den enormen Schulden, die aufgenommen wurden und da natürlich jetzt große Mengen hinein investiert werden und ja, auch das Thema Wehrdienst wieder ins Gespräch gekommen ist, vor allem jetzt auch bei uns jüngeren Menschen eben einziehen zu dürfen. Welche Gedanken kommen dir denn hoch, wenn du das jetzt so hörst?
Also bei Wehrdienst stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Das könnte ich persönlich nicht. Grundsätzlich Thema Krieg. Ich bin selbst einfach Pazifist. Also ich bin gegen Gewalt und gegen Krieg und ich finde das sehr, sehr unverständlich, alleine auf der menschlichen Ebene. Ich weiß, dass da sehr viel dahinter steht, sehr viel auch Geschichte, sehr viel auch Politik, Macht habe. Nichtsdestotrotz, ich bin einfach gegen Krieg. Also ich verstehe nicht, warum man Menschen töten muss, um irgendetwas zu bekommen an Landflächen, an Städten, an Macht, sage ich jetzt mal.
Da kann ich mich absolut dahinter stellen, hinter die Meinung, ja.
Aber was man auch dazu sagen darf, es ist also wir sind privilegiert, dass wir darüber überhaupt sprechen dürfen, blöd gesagt, weil wir in einem friedlichen Land leben und weil ich auch nicht weiß, wie sich Krieg wirklich anfühlt, weil ich in meinem Leben nie Krieg erlebt habe, sondern das auch nur aus den Medien, aus Videos kenne und deswegen das auch einfach nicht so, also diese soziale Seite schon einfach getriggert wird dadurch, weil ich es nicht verstehen kann, warum andere Menschen zu leiden kommen. Nichtsdestotrotz ist es, darf man einfach, ja, selber dafür, und das finde ich, finde es auch ein bisschen schwierig, dann immer zu sagen, ja, wir leben in einem friedlichen Land und man darf dafür dankbar sein, ja, definitiv, weil man es vielleicht auch selber dann irgendwann als Selbstverständlichkeit ansieht. Aber dann sieht man in anderen Regionen, dass es nicht selbstverständlich ist, aber in meinem Weltbild sollte Frieden einfach selbstverständlich sein, verstehst du?
Ich würde da super gerne eine persönliche Story mit reindroppen, vor allem mit diesem, dass es für einen zu einer Selbstverständlichkeit wird, in einem sicheren Land zu leben, weil sich da letztes Jahr nämlich auch mein Weltbild so stark verändert hat über ein Gespräch, was ich mit meiner Cousine geführt habe. Es war quasi also der der Einstieg zum Gespräch super locker. Man sieht sich, ich war da schon mehrere Tage quasi da. Also es war jetzt auch nicht das erste Gespräch, was wir geführt haben, seitdem ich quasi zu Besuch in Israel war. Hatten uns draußen bei der Terrasse einfach hingesetzt und sie hat mich einfach ein bisschen ausgefragt, wie das dann alles für mich ist, so mit der Selbstständigkeit und ich als Trainer da sein und so weiter. Und ich habe ihr das natürlich dann total euphorisch erzählt und was da alles dazugehört und was ich mir alles vorstellen kann und meine Visionen und dies und das. Also da, genauso wie man mich halt auch irgendwo kennt, ne? Einfach voll Herzblut rein. Und sie hat total aufmerksam zugehört und hat, also dann war ich so ein bisschen mit meinem Redefluss over. Und dann war so ein kleiner Moment von Stille. Und dann hat sie mich angeschaut und mir einfach echt ultra tief in die Augen geschaut und meinte, hey, ich finde das echt richtig, richtig schön, dass du das machen kannst und vor allem, dass du es machst, also dass du dir diese Möglichkeit dann auch wirklich nimmst, das zu machen, aber gleichzeitig tut es mir irgendwie auch so weh, dir dabei zuzuhören, weil ich einfach weiß, dass ich diese Expertise halt hier einfach in Israel nicht habe. Ich kann mir diese Freiheit nicht nehmen. Und es liegt nicht daran, dass ich nicht die Bildung dazu habe, sondern es liegt einfach daran, dass die Möglichkeiten dazu einfach unrealistisch sind. Und dass wirklich Leute in einem extrem jungen Alter, also meine Cousine ist im selben Alter wie ich, nicht mal ansatzweise überhaupt in das Denken hineingehen, ihre eigenen Visionen zur Realität werden zu lassen. Einfach weil dafür der Freiraum nicht da ist. Und als ich das als Antwort gehört habe, weil das auch so reflektiert von ihr war, zu sagen so, hey, ich freue mich so für dich und ich finde es so schön, dass du das tust, but so, I can't, und es tut halt echt weh, so auf diesen Fakt irgendwie so ein bisschen klar zu kommen. Seitdem habe ich das echt immer im Hinterkopf, wie schön es tatsächlich ist, einfach in einem sicheren Land zu leben, wo man nicht täglich mit solchen Sachen einfach, ja, sag ich mal, wortwörtlich beworfen wird, sondern man die Option hat, sich keine Gedanken über Krieg zu machen. Und das kann man auch nur, wenn man in gewisser Art und Weise in einem sicheren Land und Umfeld lebt.
Darauf würde ich jetzt gerne auch noch eingehen. Also erstmal vielen Dank für die Geschichte. Natürlich ist das sehr bewegend auch. Ich habe später auch noch eine Geschichte von meiner Nachbarin, die selber Ukrainerin ist. Das ist auch eigentlich echt spannend. Aber ich möchte noch zwei Punkte mitgeben. Einmal haben wir über das Thema friedliches Land und auch sicheres Land gesprochen. Friedliches Land, das kommt jetzt immer auf die Perspektive drauf an. Ich sag mal, wir haben, wenn wir so über das Thema Russland und auch die Angriffe jetzt auf Ukraine sprechen, sind an mich zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen herangetragen worden. Sichtweise Nummer eins ist eigentlich, dass Putin komplett verrückt ist und auf Europa oder jetzt in dem Fall erstmal auf Ukraine losgeht und dann gefühlt alles einnehmen möchte. Die andere Perspektive ist, dass eigentlich die NATO Russland dazu und Putin dazu gezwungen hat, aufgrund der NATO-Erweiterung in dieses Kriegsgeschehen mehr und mehr einzugreifen und ihn dazu gezwungen. Das bringt mich jetzt fast auch zu diesem Thema wertegeleitete Politik. Ich finde das sehr, sehr spannend, wenn du, und das kritisiere ich jetzt in dem Fall, und es ist eine eigene Meinung, in andere Länder hineingehst und ihnen eigentlich erzählst, was man alles besser zu machen hat, was alles nicht geht und selber nicht wirklich der Moralapostel eigentlich sein sollte, aufgrund seiner Handlungsweisen. Und das andere Thema mit der Sicherheit. Ich glaube schon, dass sich da gerade eben auch etwas wandelt, weil wir sehr wohl uns auch bewusst machen, dass dieser Krieg, der gerade eben herrscht, gar nicht mehr so weit weg ist. Ich habe, bevor ich jetzt hier hingekommen bin, nochmal einen Podcast gehört. Und zwar, es ging letztendlich um die Expansionspolitik auch von Russland. Ich glaube, den größten Fehler, den wir tun, ist, dass wir unsere europäischen Überzeugungen versuchen, auf die ganze Welt zu übertragen. Dass wir davon ausgehen, dass jeder genauso denkt, wie wir denken. Mhm. Und die haben auch so zu denken. Wenn sie nicht so denken, dann gehen wir eben hin, reden wir nicht über sie, stellen sie schlecht dar, wie auch immer, selbst auch in den eigenen Reihen. Okay, aus der Geschichte heraus, und das ist sehr, sehr spannend, hat Russland jahrelang, seit über 1000 Jahren, eine Politik, eine Angriffspolitik betrieben. Bedeutet, in Russland ist man gewohnt, Krieg zu führen. Das geht auf Zeiten von Ivan den Schrecklichen zurück, Katharina die Große, Alexander der Große. Wir reden hier über Angriffe der Mongolei, die große Teile erobert hatten und mit der Zeit wieder zurückerobert wurden. Und natürlich reden wir auch über die aktuelle Zeit. Bedeutet dieses, es ist ein komplett anderes Verständnis des Krieges. Wir reden auch über Schlachten, die geführt wurden, selbst auch im Zweiten Weltkrieg, die aussichtslos waren. Also wir reden hier über Leningrad, wo eine Riesenzahl an Menschen gestorben ist, an Russen auch gestorben ist, die aber bewusst den Krieg damals gegen die Nazis angetreten sind, obwohl die Aussicht eigentlich hoffnungslos war. Genauso gab es hier große Schlachten in Stalingrad und auch in Moskau. Und trotzdem wurde das Ganze betrieben. Natürlich ist es jetzt schwierig, von der damaligen Zeit alles auf heute zu übertragen. Spannend ist aber trotzdem, die Perspektive einzunehmen und zu denken, dass keine Gefahr von Putin ausgeht. Die sehe ich ehrlich gesagt nicht gegeben. Ich sehe aber auf der anderen Seite eine ganz große Gefahr in der Haltung, die wir gerade dem an den Tag legen. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass wir uns im maximalen Rüsten befinden und eigentlich kaum Gespräche bereit sind. Mhm. Es geht eigentlich darum, kriegstüchtig, das ist ja auch die Begriffe aktuell von Boris Pistorius, wenn mich nicht alles täuscht, der Verteidigungsminister aktuell, der eben sagt, wir brauchen wieder Kriegstüchtigkeit. Er hätte ja auch genauso gut Verteidigungstüchtigkeit, wie auch immer, sagen können. Und bewusst auch solche Worte gewählt. Und das ist, ich finde es sehr, sehr spannend, dass da sehr klar auch das Ganze auch im positiven Licht beleuchtet wird. Auch das Thema Wehrdienst, ich bin da sehr, sehr ehrlich, natürlich löst das auch Ängste aus. Ängste auch auf einen selbst, aber vor allem auch auf weiterfolgende Generationen. Möchte man wirklich, dass die Kinder in den Krieg ziehen? Ich finde, das sind ganz entscheidende Fragen, die wir uns mal stellen dürfen. Wir dürfen auch darüber sprechen, wer trifft die Entscheidung? Wer trifft die Entscheidung? Und haben diese Personen letztendlich Skin in the Game? Also Skin in the Game bedeutet, ob sie wirklich beteiligt sind. Sind das die Personen, die das jetzt entscheiden? Stehen die direkt an der Front? Sind die die Ersten, die sterben werden? Sehr klar auch mal ausgesprochen. Nein, sind sie nicht. Sie hocken dahinter, sie treffen Entscheidungen mit super klaren Worten, aber ich weiß nicht, ob sie sich dieser Reichweite bewusst sind. Die andere Perspektive gehört auch noch dazu und dann übergebe ich gerne noch mein Wort an euch, was ihr darüber denkt, ist das Thema Verhandlungen. Verhandlungen, und jetzt sind wir beim Thema Pazifismus, Flo, was du gesagt hattest. Das ganze Thema funktioniert, wenn beide Seiten pazifistisch sind. Wenn sie nicht den Krieg gehen wollen und Frieden als unabdingbar ansehen und so handeln. Doch was passiert, wenn jetzt eine Partei sehr wohl gewaltbereit ist, um was auch immer seine Ziele durchzuführen? Und dann ist ja die entscheidende Frage, bleibst du in der friedlichen Haltung weiter? Hoffst, dass nichts passiert? Oder, und da bin ich schon auch, und das kann ich ja nachvollziehen bei dieser ganzen Thematik, auch bei der aktuellen Regierung, natürlich braucht es auch eine gewisse Wehrfähigkeit, um andere Handlungspositionen auch zu haben und anders verhandeln zu können. Und eben nicht eine Position der Schwäche zu haben, weil einfach klar ist für den anderen, dass er maximal überlegen ist, sondern klar ist, hey, wir sprechen aus einer Stärke heraus. Genauso auch die NATO natürlich. Ein Angriff auf ein NATO-Bündnismitglied bedeutet, dass die ganze NATO letztendlich in den Kriegsfall eintritt. Und natürlich, ich sag mal, das argumentiert aktuell David Richard Precht, der eben sagt, auf gar keinen Fall wird Russland irgendeinen Angriff machen, weil letztendlich die NATO dort hintersteht. Und diese Perspektiven finde ich beide spannend.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich möchte dich auch von der Folge gar nicht so lange abhalten, aber...
Ja, halt, stopp, ich möchte dich aber davon abhalten. Hä? Sorry, Flo. Sorry, kleine Unterbrechung. Abgesehen davon, dass es keine Werbeunterbrechung, wenn du Gutes bzw. Gesundes verkaufst. Falls ihr mich bzw. meine Folge noch nicht gehört habt, hi, ich bin Bella von Balance Body by Bella. Check das Ganze doch einfach mal auf Instagram aus und somit kannst du die Folge direkt weiterhören.
Was es gerade sehr in mir ausgelöst hat, vor allem, weil du es einfach auch des Öfteren angesprochen hast, dieses Thema mit Wehrpflicht. Es ist so interesting, weil sich das einfach wegen unserer aktuellen Situation so heftig in mir geändert hat. Denn dadurch, dass meine Mama aus Israel kommt, haben wir immer schon, wie gesagt, Nähe zu Israel gehabt. Meine Schwester, die ist 1,5 Jahre älter als ich und die ist mit 15 nach Israel gezogen, um dort ihr Abitur zu machen, um dann nachher zu entscheiden, wo wir alle wirklich dagegen waren, zu sagen, sie geht ins Militär. Und die hat dort ihre quasi Basisjahre einmal verbracht. Das sind 2,5 Jahre bei Frauen, wenn ich gerade richtig bin. Und bei Männern sind es, glaube ich, 3. Und unsere Familie hat eine gewisse Haltung zum Militär, muss man auch dazu sagen. Also wir sind, auch jeder meiner Familie, der in Israel wohnt, ist da zu einer sehr, sag ich mal, neutralen Haltung und macht alles dafür, so wenig wie möglich im Militär aktiv sein zu müssen. Aber nichtsdestotrotz, jeder meiner Cousinen und Cousins war im Militär und hat dort seine Jahre verbracht. So, ich habe das bisher als etwas an sich nicht Schönes oder Negatives wahrgenommen. Einfach auch, weil es Situationen gab, die für meine Schwester nicht sicher waren. Jetzt heute denke ich mir einfach mal ganz direkt ausgesprochen, was hat die für ein Glück, dass die das gemacht hat?
Mhm. Führ das mal aus, warum Glück?
Weil egal, wo das Ganze hinführt, einfach jetzt in uns, also in meinem engen Familienkreis, sie definitiv mit einer der einzigen wäre, die überhaupt die Möglichkeit hätte, nicht in den Krieg zu ziehen, sondern sich zu verteidigen.
Das ist ein spannender Punkt. Ich möchte auch einen weiteren Punkt anschließen, dass ja auch gerne hingegangen wird, ich sag mal so in der Generation, wo es eben noch verpflichtend war, Wehrdienst zu leisten. Man hat die Möglichkeit gehabt, eben auch dann ein soziales Jahr, nenne ich es jetzt einfach mal, zu machen, weil man eine pazifistische Haltung zum Beispiel hatte, aber der Großteil war eben beim Bund auch selber. Mhm. Und das Ganze wird ja als extrem positiv in meinen Augen häufig beschrieben, in die Richtung, ja, oder so wird auch gesprochen über unsere Generation, die jüngere Generation, die haben gar keine Disziplin, das wird man wieder richtig gut tun und dann kriegen die immer wieder Ordnung hin. Und was ich mir bei dieser Diskussion komplett vermisse, ist eigentlich der Punkt, auch hinzugehen und sagen, ja, das ist alles richtig. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied bei dieser Thematik. Mal eben Wehrdienst einführen für uns. In dem Fall, was ihr damals beschrieben habt, das ging mehr um Ordnung, das ging vielleicht um Disziplin dahinter. Aber in wirklicher Krieg sind die wenigsten eingezogen worden. Die wenigsten waren wirklich im Krieg. Ja, die waren beim Bund, das ist richtig, haben Ordnung, Disziplin bekommen. Wir reden jetzt über eine andere Situation. Oder in dem Fall, es kann wirklich sein, dass wer auch immer, vielleicht unsere Kinder, an der Front sind und uns verteidigen dürfen. Ich finde, das darf man sich sehr bewusst machen, was das bedeutet. Ob man das möchte, ob man das vertreten kann. Was das alles bedeutet. Also ich finde, man darf dieses Thema schon noch differenzierter sehen. Und dann, ich kriege da, also stößt so ein bisschen in mir auf, wenn ich dann irgendwelche Umfragen sehe, dann den Durchschnitt der Personen, die diese Umfragen durchführen, die nämlich in keinster Weise eingezogen werden, wenn es ein Wehrdienst ist, weil sie zu alt sind. Und die dann wiederum sagen, ja, die Jungen, die sollen jetzt mal, die dürfen jetzt. Das finde ich sehr, sehr schwierig, muss ich schon sagen. Und die andere Frage, die sich auch noch stellt, ist das Thema, wer wird eingezogen? Und zwar in Norwegen dürfen jetzt auch Frauen in den Wehrdienst eingezogen werden. Auch mal eine entscheidende Frage, die man an dieser Stelle auch stellen darf, im Thema Krieg. Wir reden über das Thema Emanzipation, wir reden darüber, möglichst gleich zu behandeln. Ist das auch hier angebracht? Sind wir damit einverstanden?
Sehr gute Frage. Sehr gute Frage.
Ich werde die Frage nicht
beantworten. Ich werde sie nicht beantworten. Ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe... Nee.
Man kann es auch einfach unbeantwortet lassen. Ja.
Das lassen. Das, liebe Zuhörer, das dürft ihr für euch beantworten. Wir tun das auch ganz im Stillen für uns inside.
Ich glaube, man würde sich ganz schön stark positionieren, wenn man jetzt halt Ja oder Nein sagt.
Oh ja.
Oder so ein klares Ja oder so ein klares Nein hat. Ich fand es sehr, sehr spannend, was du vorhin gesagt hast, mit dem, sag ich jetzt mal, sehr einfachen Gespräch zwischen einer sehr pazifistisch eingestellten Partei beziehungsweise einer sehr pazifistisch eingestellten Nation und einer sehr kriegsführenden Nation. Da hast du schon recht mit. Und was es so ein bisschen in mir getriggert hat, also was ich erstmal sehr, sehr gut finde, beziehungsweise was ich allgemein von dem ganzen Thema einfach halte oder was jetzt auch in mir so ein bisschen mehr dazu kam, ist einfach dieses sehr differenzierte Denken darüber und dieses mehrere Seiten beleuchten. Und das darf man auch nie vergessen. Und ich glaube, da kann man jetzt so ein bisschen für meine oder unsere Generation sprechen, die vielleicht so den gleichen Standpunkt oder die gleiche Haltung wie ich haben. Und ich sage es gerne nochmal, das ist ein verdammt nochmal privilegierter Standpunkt, weil wir, und das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber das war das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, weil mir mein eigenes Leben, das, was ich führen kann, so viel wert ist, dass ich es nicht opfern wollen würde. Und diese Gefahr gehe ich ein, wenn ich, jetzt ganz hart gesagt und ganz stereotypisch, wenn ich an die Front müsste. Verstehst du?
Ich lasse dich gleich reden, aber ich habe genau dazu nämlich auch so diese innere Frage gehabt, weil ich mir so ein paar selber quasi Fragen gestellt habe und das auch so als Punkt aufgestellt habe, diese innere Zerrissenheit und differenzierte Meinung davon, einmal auf zwei Fragen aufgeteilt. Wie gehe ich mit dem inneren Konflikt um, wenn ich mich weder ganz auf eine Seite schlagen will, noch schweigen kann? Und zugleich, wie kann man Mitgefühl mit beiden Seiten empfinden, ohne sich selbst zu verlieren?
Ja, ich total. Schwierige und spannende Fragen. Ich möchte jetzt mal kurz noch auf deinen Punkt eingehen, Flo. Thema Kriegstüchtigkeit oder Möglichkeit. Sind wir wirklich kriegstüchtig in Deutschland? Eine ganz entscheidende Frage. Und zwar, ich beziehe mich jetzt mal auch auf die Generation gerne. Weil ich sehr wohl diese Haltung auch mitbekomme, auch in unserer Generation, auch jüngeren, eben genau diese Thematik, eben nicht bewusst in den Krieg ziehen zu wollen und das auch nicht einzusehen, sein eigenes Leben dafür zu riskieren. Gut, jetzt sind, ich sag mal, es geht auch immer darum, wer war alles schon mal im Wehrdienst, wen könnte man alles einziehen? Da wurden so einige Namen und Listen in der Vergangenheit leider verloren, aufgrund von Datenschutz und so weiter, was auch immer ein bisschen spannend ist in Deutschland, aber okay, das sei jetzt einfach mal dahingestellt. Bedeutet eigentlich, so schnell sind wir gar nicht kriegstüchtig. Okay, jetzt reden wir trotzdem über die Investitionen. Man darf natürlich auch reflektieren, dass das Kriegsgeschehen sich mehr und mehr wandelt. Bedeutet, wir reden über Drohnen, der Drohnenangriff auch von der Ukraine auf Russland, wo natürlich auch ganz stark gemunkelt wird, ob wirklich Ukraine genau das so umsetzen konnte, das Ganze. Das heißt, es ist sehr stark, ich sag mal, dass da große Nationen, auch die USA, Unterstützung gegeben haben, um überhaupt so eine Operation auch langfristig umzusetzen. Das wird ja über Jahre hinweg teilweise geplant, was auch spannend ist. Aber das Thema dieser Kriegstüchtigkeit, sind wir wirklich kriegstüchtig? Und es braucht natürlich dafür erstmal die Bereitschaft in der Bevölkerung, um überhaupt kriegstüchtig zu werden. Und das ist, finde ich, schon etwas Spannendes, was man jetzt einfach beobachten kann. Du hast vorhin über pazifistische Parteien auch gesprochen, Thema Parteienbilder, wie auch da die Meinung mehr und mehr gewandelt ist. Ich finde das sehr, sehr interessant, dass, ich sag mal, Parteien wie jetzt auch die Grüne und die Linke, die absolut Abwehrhaltung zum Thema Krieg eigentlich hatten in der Vergangenheit und auch eine pazifistische Haltung haben, jetzt sehr wohl auch auf diesen Zug des Krieges auch aufgesprungen sind und gesagt, das macht Sinn. Zwar in unterschiedlicher, ich sag mal, Ausrichtung, so und so viele Investitionen werden sinnvoll, das andere zu hinterfragen, das mag alles sein, aber im Konsens ist sich der Großteil einig. Ich sag mal, Parteien, die gerade eben nicht davon überzeugt sind, ist Bündnis Sahra Wagenknecht, die sehr stark appellieren in Richtung, wir sollten doch Verhandlungen überhaupt führen, und auch die AfD, die sich erstmal gegen Krieg grundsätzlich positioniert hat, auf der anderen Seite aber für eine sehr starke Bundeswehr wiederum sind. Also irgendwo ja doch, so im Hintertürchen. Also sehr, sehr spannend, wenn man so dieses Bild auch reflektiert. Und das finde ich spannend, dass so ein gesellschaftlicher Wandel gerade eben stattfindet. Und das ist eigentlich die Frage, die ich mir stelle. Wird unsere Generation, wenn, ich sag mal, das jetzt noch über einen längeren Zeitraum so weitergeht und sagt, hey, Krieg, ja, super, wir sollten bereit sein, wandelt das etwas in uns, langfristig gesehen?
Ich denke, dass da tatsächlich, und es ist eigentlich komisch, dass es von mir kommt, aber ich glaube, da muss man in sich selbst oder darf man in sich selbst so ein bisschen auch diese rationale und emotionale Ebene trennen, weil jetzt für einen selbst dieses Gefühl, was der Flo beschreibt oder auch diese Entscheidung zu sagen, ich möchte nicht in den Krieg ziehen, weil ich mein Leben quasi nicht riskieren möchte, hat ja zugleich einmal auch einen riesigen emotionalen quasi Aspekt in einem Sicherheitsgefühl, eine Angst, die in einem hochsteigt und so weiter. Und da für sich so ein bisschen die Frage vielleicht auch zu stellen, was letztendlich Frieden für einen bedeutet oder auch Krieg für einen bedeutet, und auf das Ganze quasi dann aber auch irgendwo auf rationaler Ebene zu sehen, was ich benötige, um mir Frieden zu schaffen, oder was ich benötige in dem Fall, wenn wir in der Meinung weiter drin halten, zu sagen, nein, wir möchten nicht in den Krieg ziehen, was ich benötige, um die Kraft und Meinung quasi darzustellen, nicht in den Krieg zu gehen und keine Handlung in einem Krieg drin zu haben, so ein bisschen.
Ich sag auch, dass noch ein weiterer Punkt hinzukommt. Ich bin voll bei dir und ich finde das genau die richtigen Fragen. Wir reden auch noch über ein nationales Verständnis. Das spielt eine ganz zentrale Rolle, weil wir reden gerade eben darum, warum soll ich mein Leben riskieren? Warum soll ich mein Leben opfern? Wir sehen aber sehr wohl auch eben aufgrund von langjähriger Kriegserfahrung, Kriegstüchtigkeit auch in anderen Ländern, jetzt auch zum Beispiel die USA, die einfach einen sehr hohen Nationalstolz auch haben, den wir, glaube ich, über die Jahre hinweg abgebaut haben, die sehr wohl bewusst, und auch Russland, die sehr bewusst für ihr Land sich eintreten. Genau, Israel wollte ich auch anführen. Da ist genau dieses Thema, spielt eine ganz große Rolle. Und ich sag mal so, dieses Thema Nationalstolz, das war so in meiner Wahrnehmung, wenn man hingeht und sagt, boah, ich bin total stolz auf meine Nation in Deutschland. Das ist absolut verpönt.
Ich wollte gerade sagen, ja, ich hatte so ein Gespräch, als ich in Madrid war. Ja, da habe ich meinen Geburtstag verbracht mit tatsächlich Leuten, die ich wirklich an dem Tag kennengelernt habe. Und da war auch ein Israeli dabei. Und das ist einfach klar, kommt man dann auf dieses Gespräch so. Ne? Also natürlich. Und da ging das auch sehr stark quasi, ja, einfach so ein bisschen in die Richtung zu sagen. Also das, was ich vorhin schon betitelt habe, das, was du gerade auch betitelt hast mit anderen Nationen, dieser Stolz, den man in sich trägt und dass man stolz auf sein Land ist und sein Land repräsentiert, das ist in Israelis extrem groß. Extrem groß. Ich kenne keinen Israeli, auch nicht unter meinen Freunden, auch nicht unter meiner Familie, die jemals sagen würden, dass sie nicht stolz auf ihr Land ist. Ganz egal, was für politische quasi Sachen passieren. Das hat auch gar nichts damit zu tun, sondern das ist einfach so eine Verbindung in sich selbst zu dem Land. So. Und in Deutschland ist das nämlich wirklich fast gar nicht mehr gegeben. Und der hat einen Satz rausgehauen und ich werde ihn jetzt genauso auch wieder formulieren. Der kommt nicht von mir, aber ich kann ihn echt einfach nachfühlen, zu sagen, naja, wenn man einfach mal so ein bisschen in die Geschichte schaut, gibt es ja eigentlich relativ wenig, worauf Deutsche eigentlich mal stolz sein könnten, oder? Und also vor allem in Kriegssachen.
Da will ich, ja klar, man darf das Ganze schon differenzierter betrachten. Ich glaube, nämlich genau diese Thematik, klar, wir haben die Vergangenheit und vor allem auch unsere Generation, auch nachfolgende Generation soll auf gar keinen Fall wegschauen. Wir sind die Verantwortung übernehmen müssen, in meinen Augen auch in dem Punkt. Natürlich das Thema der Nationalsozialisten und auch dieser Nationalstolz, der damit einherging, der ist einfach prägnant und auch mit den Reuetaten, die wir begangen haben. Da sollte man nicht wegschauen. Und auf der anderen Seite sehe ich trotzdem auch, dass man stolz auch auf die Nation Deutschland sein darf. Nicht in dem Bezug, auf gar keinen Fall, aber sehr wohl auch in anderen Bezügen. Und ich glaube, es gibt genügend Beispiele auch, wo Deutschland eine sehr große Vorbildsrolle eingenommen hat.
Absolut.
Und auch große Politiker in der Vergangenheit, die über in ihren Schatten hinweggetreten sind. Und das ist so spannend, dass eben in dem Moment, wenn du es äußerst, sofort ist das eine gemeint. Mhm. Und man war dann eben, wenn Personen sowas geäußert haben, war dann eigentlich super schnell, ja, der ist rechts. So, der ist hardcore recht, sowas zu sagen. Und das ist etwas ganz Spannendes, was ich gerade eben beobachten kann, dass da ein Wandel gerade eben passiert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich merke, es passiert ein Wandel in dieses sich wieder trauen, auch sowas sagen zu können. Es kommt immer darauf an, wer sowas sagt. Das finde ich, darf man schon ein bisschen auch differenzieren, so grundsätzlich betrachtet. Aber ich merke schon auch, dass das schon eine Rolle spielt. Und anhand auch der Wahlen, wenn wir jetzt das Ergebnis betrachten, mit einer CDU, CSU, die eine konservative Partei an sich ist, die auch, ich sag mal, deutlich stärker sich konservativer als zur Zeit von Angela Merkel aktuell auch aufgestellt hat, kann man, glaube ich, schon in Deutschland auch sehen, dass da ein gewisser Wandel passiert ist. Ob das jetzt immer alles gut ist, das möchte ich jetzt auch gar nicht kommentieren, aber in meinen Beobachtungen spielt das eine Rolle. Wie seht ihr das Ganze? Wie siehst du denn das, Flo?
Flo, sag mal was. Brabbeln so viel.
Ja, aber es ist hochinteressant, was hier brabbelt, deswegen, und bei mir sind gerade wirklich die Synapsen auch durchgebrannt in der Großhirnrinde. Also ich bin ja auch in dieser Generation, wo es sehr verpönt ist, so stolz drauf zu sein, Deutscher zu sein. Was meine Einschätzung dazu ist, also auch meine persönliche Haltung dazu, ich bin gerne Deutscher. Ehrlicherweise, ich lebe gerne in Deutschland. Ich bin großer Fan der deutschen Sprache. Ich bin großer Fan auch der deutschen beziehungsweise der bayerischen beziehungsweise der fränkischen Traditionen. Und mir geht das so ein bisschen abhanden, dass man das nicht differenziert, sondern dass so krass schwarz-weiß gedacht wird und so sehr auf diesem Negativen. Und ich bin zu 100% bei dir, Björn, wenn du sagst, wir dürfen diese Zeit aufarbeiten und dürfen die auch nie vergessen, weil es sich nicht wiederholen darf. Auf der anderen Seite darf ich trotzdem stolz drauf sein, dass wir diese Traditionen haben, weil ich einfach damit aufgewachsen bin und weil ich sie auch liebe. Und auch die Gesellschaft. Ich liebe beispielsweise eine klassische Kirchweih. So, ich liebe fränkische Bratwürste. Und das ist ja alles Tradition. Und in dem Punkt kann ich oder darf ich dann dementsprechend stolz drauf sein, Deutscher zu sein. Aber für mich ist es in der Wahrnehmung so, dass schon sehr viel einfach Fokus auf die negativen Sachen gelegt wird. Und ist denn Nationalstolz immer damit gleichzusetzen, stolz auf irgendwelche Kriegsverbrechen will ich es jetzt einfach mal nennen, zu legen? Also worauf bist du stolz, wenn du sagst, du bist auf deine Nation stolz? Wofür steht dein Volk? Und da spielt die eigene Wahrnehmung eine Rolle, also wie du als deutscher Staatsbürger denkst, aber da spielt natürlich auch die Wahrnehmung aller anderen eine Rolle. Und dann darf man sagen, da ist natürlich schon ausschlaggebend eben die NS-Zeit, die auch überregional in anderen Ländern, auch auf anderen Kontinenten natürlich in Anführungszeichen ganz blöd mehr Eindruck hinterlässt als eine fränkische Kirchweih. Also ja, blöd ja, gesagt.
Ja, absolut, das ist auch ein sehr spannender Vergleich.
Ja, aber so, aber ihr versteht, was ich meine. Also ja, was kommt bei den anderen an und wie wird dann auch eine Nation gesehen? Für was steht eine Nation? Und dann ist das was so gravierend negativ war, und da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, da bin ich auch sehr, sehr klar, dass das so gravierend negativ war, dass das auffällt und dass da der Fokus drauf liegt.
Da, ich sag mal, zum Thema Nationalstolz möchte ich auch noch hinzufügen, wie sehr wohl auch wieder eine Nation mehr und mehr zusammengewachsen ist, vor allem auch durch Sportereignisse. Ich erinnere mich einmal an, ich weiß leider nicht mehr, wann sie genau war, aber die Handball-WM, die habe ich konkret im Kopf. Da ist Deutschland wirklich, die sind ja bis ins Finale, die sind noch Weltmeister geworden, oder? Täusche mich jetzt, ich glaube, Handball-Weltmeister, boah.
Da verschwimmt jetzt auch meine Wahrnehmung ganz krass. Ich weiß,
ich habe dann erstmal Handball geschaut.
Dass im Finale nach irgendeinem Tor The Final Countdown lief von Deutschland, das weiß ich noch.
Und dann, klar,
2014
die Weltmeisterschaft, als sie gewonnen wurde. Und dann erinnere ich mich an die Deutschlandflaggen, die dann auch gehisst wurden, was da für eine Stimmung selber auch war. Das zeigt eben sehr wohl, dass irgendwo schlummert das. Und auf der anderen Seite jetzt wieder kritisch betrachtet, wir sehen natürlich auch einen komplett neuen Umgang. Was ist überhaupt Deutschland? Und wir dürfen hier auch im Thema Krieg natürlich über Asylpolitik sprechen. Wir dürfen darüber reden, wer wird reingelassen, weil Krieg ja weltweit existiert und dadurch auch Flüchtlingsströme passieren. Und wie reagieren wir jetzt als Deutsche? Und da haben wir, ich sag mal, wir legen jetzt einfach eine andere Haltung auch an den Tag. Kann man auch definitiv unterschiedlich berücksichtigen. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber das zeigt eigentlich, dass eine Nation immer wieder sich neu definieren darf, neu aufstellen darf. Und dann hinterfrage ich einfach mal so das Thema überhaupt Nationalstolz, was ist eine Nation? Und es ist interessant, weil es einfach sehr immer sich wieder neu auftun wird.
Ich denke, das hat sich tatsächlich, also rein vom Gefühl her, glaube ich, hat sich das in Israel auch über die Jahre sehr, sehr stark verändert. Und auch so ein bisschen diese Haltung zum Land selbst, auch wenn du selber quasi israelischer Staatsbürger bist. Also es hat schon, ja.
Gut, Israel hat natürlich auch noch eine besondere Stellung, darf man schon auch sagen. Ist in einem sehr, sehr hochexplosiven Gebiet einfach mit umliegenden Ländern und natürlich auch, wir reden ganz stark im Thema Krieg, das wird mir zu wenig genannt, das Thema Bodenstoffe, das Thema Ressourcen, das spielt einfach eine zentrale Rolle. Wir reden über Handelsrouten, wir reden eben wirklich über Rohstoffe, beispielsweise eben auch in der Ukraine, wo dann eben Rohstoffdeals dann versucht werden abzuschließen zwischen USA und Ukraine, und das ist schon auch sehr, sehr spannend. Was mir noch einfällt, das wollte ich unbedingt noch erzählen, bevor wir demnächst zum Ende kommen, und zwar mit meiner Nachbarin hatte ich ja gesprochen über das Thema Ukraine. Und sie hat mir eben jetzt auch erzählt, sie geht jetzt demnächst wieder zurück in die Ukraine. Und ich kann euch leider den Ort nicht sagen, weil er mir nichts gesagt hat. Und ich habe dann gefragt, ja, aber ist denn schon wieder alles gut? Weil unsere Medien zeigen ein anderes Bild. Und dann hat sie gesagt, nein, eigentlich nicht. Ich war dort und es hat den ganzen Tag über, gab es Bomben, Anschläge. Aber sie findet in Deutschland keinen Job. Sie findet in Deutschland keinen Job. Sie bezieht zwar Bürgergeld, aber das möchte sie nicht. Sie möchte nicht, wie es so viele machen, auch auf dieses Bürgergeld angewiesen sein. Sie möchte etwas tun, weil sie das nicht aushält. Und wird jetzt dort Deutschlehrerin. Die hat auch schon die Stelle angenommen und wird jetzt demnächst wieder in die Ukraine zurückziehen. In ein Gebiet, wo es Bomben hagelt. Wo ich mir selber, ich durfte mich immer mal wieder auch mit ihr unterhalten, wo es, bin ich ehrlich, das war schon so ein Gänsehaut-Moment, wo ich mir einfach dachte, ja, wow. So kann es eben auch sein. Und das erinnert mich an deine Anfangsgeschichte, Bella. was das mit Menschen macht und auch das Thema Bürgergeld, das kann man auch differenzierter betrachten. Und wir haben nämlich auch solche Fälle und nicht nur der klassische dargestellt wird als Bürgergeldempfänger, der überhaupt nichts tun möchte, sondern es gibt nämlich sehr wohl auch Gegenteile. Und sie wiederum, sie hat regelmäßig Deutschkurse besucht und alles eigentlich versucht, dafür zu tun, hier Fuß zu fassen. Inklusion und das hat in meinen Augen dann auch leider gefehlt. Es gab zwar Kurse, die angeboten werden, aber dieser Schritt danach, der hat gefehlt. Und das führt letztendlich jetzt dazu, dass sie wieder in das Kriegsgebiet zurückgeht.
Also könnte man jetzt halt hingehen und sagen, wir haben uns in der Vergangenheit sehr oft als weltoffenes Land bezeichnet, aber nicht die Strukturen dafür geschaffen, dass jeder zu uns kommen kann mit guten Absichten.
Ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Sorry. Zum Thema überhaupt Offenheit und Inklusion. Das fehlt mir auch noch ein bisschen bei der Diskussion, ist das Thema, welche Hilfen leiste ich vor Ort? Wir reden nämlich über den Zustand, dass zu uns geflüchtet wird und wir dann Hilfe leisten dürfen. Wir reden aber ganz selten darum, was vor Ort passiert. Und wenn vor Ort andere Bedingungen gegeben sind, flüchten diese Menschen erst gar nicht. Das heißt, das Thema Flüchtlingshilfe beginnt nicht im eigenen Land, beim Thema selber dann Inklusion, und beginnt auch nicht dabei zu sagen, wir schließen jetzt alle Grenzen, dann ist das Problem gelöst. Das funktioniert so nicht, sondern das Problem ist deutlich größer und darf differenzierter betrachtet werden, weil das Problem liegt nämlich im Ursächlichen vor Ort, weil dort Bedingungen sind, warum Menschen fliehen. Und das ist der Kern. Und das darf von, in Meinung eigentlich von allen Parteien verstanden werden. Selbst eine AfD, die eben nicht möchte, dass Menschen in unser Land migrieren, wäre es sinnvoll, dann eigentlich Flüchtlingshilfen vor Ort zu leisten, damit überhaupt nicht dieser Flüchtlingsstrom entsteht.
1-0-0-0-0. 10.000 Downloads jetzt hat in der bisherigen Zeit Podcast. Das ist ein unfassbar toller Meilenstein. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts bist und dass wir diesen Meilenstein, diese Zahl jetzt halt mit dir zusammen erreichen konnten. Schön, dass du zu diesen 10.000 Downloads mit dazugehörst. Und ich habe natürlich jetzt besondererweise mal in der Werbeunterbrechung den Björn dabei.
Hallo Flo, ja, wirklich vielen, vielen Dank da draußen. Und ja, wir sind so dankbar und jetzt einfach nur ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
Super interessant, weil ich gerade auch so drüber nachdenke, wie meine Familie quasi dazu gestellt ist. Und zum Beispiel meine Cousine und ihre Frau, die ziehen jetzt aus Israel raus. Die ziehen nach Kanada, um dort zu leben, wortwörtlich. Klar habe ich meine Tante gefragt, was bei ihr abgeht. Und für sie ist das gar keine Option. Gar nicht. Die nimmt das auch über... Also, das ist... Es gibt noch viele andere Faktoren, die da dazugehören, so ein bisschen noch familiäre Faktoren, aber nichtsdestotrotz ist es für sie quasi kein Grund, das Land zu verlassen. Und zum Beispiel auch, dass dir Gänsehaut dabei entsteht, zu hören, dass diese Person wieder zurück in dein Land geht, dachte ich mir gerade auch, ist ja eigentlich super crazy vom Denken her, weil für deine Nachbarin wird das überhaupt nicht so eine große Hürde sein, weil sie kennt so. Ja. Genauso wie für meine Tante. Es ist auch gar nicht so herausfordernd zu sagen, ey, ich bleib hier, weil ist ja so, wie es ist. So, ne? Also, ja, auch super, super crazy.
Leute, wir haben gute 46 Minuten jetzt gesprochen. Ich glaube, wir waren in allen Richtungen unterwegs. Hochspannendes Thema, was man natürlich noch breiter und differenzierter angehen kann. Ich hoffe einfach, dass das euch Spaß gemacht hat und natürlich auch dir dort draußen, dass vielleicht für dich auch neuer Input ist. Ich bin mir sicher, wenn du jetzt auch hier noch mit dazu sitzen würdest, dass du auch ganz fleißig Input gegeben hättest und weitere Perspektiven aufwirst. Schreibt uns doch auch gerne, was ihr von dieser Folge haltet. Ich weiß, ein kontroverses Thema und vielleicht habt ihr selber auch noch weitere Punkte, die ihr gerne anführen möchtet, weil wir jederzeit auch bereit sind, hier natürlich nochmal weitere Folgen auch zu thematisieren. Und ja, ich sage euch wirklich vielen Dank und sehr, sehr spannend das Ganze.
Ja, also einfach nur Wahnsinn. Wir haben ja gerade davor 2 Meditationsfolgen mit Bella aufnehmen dürfen. Und die haben sich angefühlt, das waren 10-12 Minuten Folgen, die haben sich angefühlt wie eine halbe Stunde. Die 45 Minuten haben sich jetzt angefühlt wie 10 Minuten. Also ehrlich, weil es wirklich von Anfang bis Ende, glaube ich, so spannend war und so viel Input. Deswegen, ich hoffe, dass die Folge genau das jetzt dann auch mit euch da draußen oder mit dir da draußen gemacht hat, dass du ja mehr oder weniger nicht genug davon bekommen konntest, sondern einfach ja dir das gerne angehört hast, weil es sehr, sehr spannend ist. Und das ist genau das, was wir auch in der Rubrik Let's Free haben möchten, dich natürlich unterhalten, beschäftigen, aber auch zu informieren und dich vor allem auch dazu anzuregen, drüber nachzudenken. Und ich wollte eigentlich ins Bett gehen jetzt dann, aber ich glaube, ich lege noch ein bisschen wach und denke noch ein bisschen drüber nach. Also wirklich an Bella und an Björn, vielen, vielen Dank, dass ja, ihr da wart, dass ihr die Zeit mit mir verbracht habt und dass wir die Zeit gemeinsam verbracht haben. Also wirklich, ihr schreibt uns bitte einfach gerne eure Einschätzung, eure Meinung zu der Folge, zu dem Thema. Ganz, ganz wichtig. Und dann, ja, sage ich, danke dir, Bella.
Und da würde ich super gerne es mir mal rausnehmen, einen Abschlussgedanken zu formulieren.
Okay, warte. Wir machen, damit der Abschlussgedanke besser rüberkommt, mache ich jetzt die Abmoderation und dann darfst du die Zuhörer und Zuhörerinnen mit deinem Abschlussgedanken entlassen. Ich wünsche dir da draußen einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bis zur nächsten Folge. Eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Sei ganz, ganz lieb zu allen anderen. Teil diese Folge und ja, schau in den Sternenhimmel. Mach's gut.
Mach's gut, ciao.
Und somit übernehme ich jetzt am Schluss ganz kurz das Wort und auch von mir natürlich ein Dankeschön. Meld dich bei uns, äußere dich, sei offen und stell natürlich auch gerne Fragen. Und deshalb stelle ich dir jetzt auch direkt eine Frage. Was wäre, wenn wir Frieden nicht nur als Abwesenheit von Krieg sehen würden, sondern als bewusste Entscheidung im Alltag, Mitgefühl zu wählen?